Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas.
Ehre sei dir, o Herr.
Und es geschah, als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Lasst uns nach Bethlehem gehen, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr kundgetan hat. So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie von dem Wort, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen von den Hirten erzählt wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen sie ihn für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Als 8 Tage vorüber waren und das Kind beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus, den der Engel genannt hatte, bevor das Kind im Mutterleib empfangen war. Evangelium Jesu Christi. Ich habe eigentlich mein ganzes Leben lang nicht verstanden, wieso die Hirten sich freuen. Jetzt habe ich aber eine Idee, die möchte ich euch sagen. Ich habe nicht verstanden, warum die Hirten sich freuen. Die Engel sagen, euch ist der Retter geboren und ihr werdet als Zeichen findet ihr ein Kind in der Krippe. Ja, also Armut gab es damals in Palästina, da werden andere auch ärmlich geboren haben. Ein Kind in der Krippe, sehr schön, aber werden ja schon mal ein Kind gesehen haben, vielleicht noch nicht in der Krippe, aber möglicherweise eben doch. Ja gut, könnte man sagen, ist ja der Retter. Aber bis dieser Retter rettet, da vergehen ja wenigstens 20, 30 Jahre. Das ist weit weg. Ältere Hirten, so wie ich, die werden da vorher in die Röhre gucken. Also warum freuen die sich? Auch wenn man sich schon sagen muss, es ist ja der Retter, das ist schon so eine Hirngeburt, also da ist schon nichts mehr mit Freude. Und wie dieser Retter rettet, die Vorstellung, die so im Mainstream war die, dass das wird ein gerechter Herrscher, der erstmal die Römer rausschmeißt und dann für Gerechtigkeit und Wohlstand und Frieden sorgt. Ja, also wir können sagen, dass wir die letzten Jahre oder viele Jahre in Frieden, Wohlstand und einigermaßen in Gerechtigkeit gelebt haben hier in unserem schönen Deutschland. Aber würden wir uns als gerettet ansehen? Es bleiben so viele Fragen offen. Die Frage nach dem Tod, nach dem Sinn, nach der Einsamkeit, nach Krankheit, nach Schicksalsschlägen, nach Verlusten, nach Beziehungen, die nicht leicht sind oder nicht gelingen. Also warum freuen die sich? Die Idee, die mir kam, ist eigentlich einfach. Wenn meistens oder ganz oft ist es so in der Straßenbahn oder im Bus oder in der Stadt oder so, wenn da jemand kommt, eine Frau mit einem Kleinkind auf dem Arm, und die Leute drumherum sehen das, und dann selbst auf das griesgrämigste Gesicht zaubert das kleine Kind irgendwie ein Lächeln. Die Gesichter, die entspannen sich so ein bisschen. Ja, viele gucken dann auch schnell wieder weg, andere schneiden Grimassen. Aber das Kind löst was aus bei den Erwachsenen. Das Kind ist ja erstmal in der Situation, die wir fürchten, wie der Teufel das Weihwasser. Das ist hilflos, es ist schwach, es ist total abhängig, es ist ausgeliefert. Also wir tun alles, um in so einer Situation möglichst nicht zu sein. Und wenn wir da reinkämen, würden wir das als ein großes Unglück ansehen. Aber das Kind nicht. Das hat so eine Offenheit und irgendwie so eine Gegenwärtigkeit. Wir sehen das, und wenn man sich von dem Anblick des Kindes berühren lässt, dann wird was weich und im Herzen, und es öffnet sich bei einem selbst was, und unser ganzes Gerenne und Getue und Gemache, ja, das wird schon ein bisschen relativiert, aber natürlich, wir sind keine Kinder mehr. Ich glaube, die Hirten freuen sich, weil sie kapiert haben, in Verbindung mit dem Wort der Engel, euch ist der Retter geboren, dass diese Rettung nicht so funktioniert durch einen gerechten Staat und eine Gesellschaft im Frieden und im Wohlstand, sondern dass diese Rettung etwas ist, was eigentlich gegenwärtig ist. Also das ist nicht ein Ereignis, auf das man hinarbeiten kann und dann kommt es und dann ist man gerettet oder so, sondern das ist eine Gegenwart, das ist eine Präsenz. Und es geht darum, für diese Präsenz geöffnet zu werden. Es ist sozusagen wie eine Gegenwart, eine Ewigkeit, eine ewige Gegenwart, die über unserer Zeit und unserer Geschichte liegt. Und die Hirten verstehen, es geht darum, für diese Gegenwart geöffnet zu werden. Die kann man nicht verlieren. Wenn es sich mal ereignet hat. Das kann sich nur noch vertiefen. Und deswegen können sie sich freuen, weil sie eine Ahnung bekommen haben von dieser Geöffnetheit. Wir sind das nicht, oder nur ein bisschen. Unserer Geöffnetheit steht im Wege, dass wir dauernd was wollen. Unser Wollen steht nie still. Selbst in der Meditation, wo es darum geht, eigentlich nichts zu wollen und möglichst nichts zu machen, merkt man erst recht, wie man dauernd dabei ist, irgendwas doch zu wollen. Also aufhören zu denken, wenn man denkt, und ein bisschen Frieden wäre auch schön, wenn es gerade nicht so angenehm ist, und hoffentlich ist die Zeit bald um. Und dauernd wollen wir was. Ja. Und mit dem Wollen, das engt natürlich unseren Blickwinkel ein, da gucken wir dann auf irgendein Ziel und scharren mit den Füßen, dass wir da hinkommen. Und schon ist es um die Offenheit geschehen. Das, glaube ich, ist eins der größeren Hindernisse, dafür geöffnet zu werden. Aber ja, das Aufhören mit dem Wollen und dem Streben, das hat natürlich eine Konsequenz. Dann muss man, was ist, so lassen, da sein lassen, wie es ist. In schönen Stunden ist es ja nicht schwer. Aber es sind halt nicht alle Stunden schön. Dann muss man auch die, die nicht schön sind, die muss man dann auch da sein lassen. Das führt uns zu Maria, die all diese Worte bewahrt und in ihrem Herzen bewegt. All diese Worte, all diese Ereignisse. Und das halte ich für den Schlüssel. Den Schlüssel dafür, selber mehr geöffnet zu werden. Dass wir diesen selbstverständlichen Mechanismus durchbrechen, der sozusagen dazu führt, kaum erscheint uns irgendwas als unangenehm, scharren wir schon mit den Füßen und wollen das irgendwie weghaben, und kaum sehen wir was, was uns gefällt, scharren wir auch mit den Füßen und wollen es haben. Die unterbricht es, wenn sie all diese Worte und Ereignisse in ihrem Herzen bewegt. Das wird mir immer mehr zum Anliegen, merke ich. Also so ein tägliches Innehalten in den Alltag reinzukriegen. Als ich mich vor vielen Jahren bekehrt habe oder bekehrt wurde, da war ich noch Student, Mathematikstudent, da kam sozusagen mein Mentor und sagt, naja, jetzt hast du Jesus als deinen Herrn angenommen, jetzt musst du jeden Tag so auch gucken, was der von dir will, und stille Zeit machen. Das hat mir eingeleuchtet. Der hat mir dann gezeigt, wie das geht. Und ich würde heute nicht mehr so sagen, ich muss da sozusagen zur Befehlsausgabe antreten. Ich würde sagen, das ist die Chance zu gucken, was mich eigentlich bewegt und wie es mir geht und was mich treibt und was ich vermeiden möchte und. Damit ich die Chance habe, Personal, also sozusagen bewusst zu überlegen, was ich jetzt tue und was ich nicht tue, wie ich mich positioniere. Nur so kann man irgendwie ein eigenes Leben anfangen. Aber wie gesagt, der Preis ist, dass man sich dem Unangenehmen stellen muss. Aber das Unangenehme, dem man sich stellt, das hat eine verwandelnde Kraft. Es öffnet uns. In dem Zusammenhang fällt mir wieder dieser Text von Delp ein, den ihr, diejenigen, die schon öfter hier waren, wahrscheinlich schon auswendig kennen. Dieser Text, den er im Gefängnis geschrieben hat, wo er merkt, dass die Welt Gottes voll wird, also im Gefängnis, also das ist ja, da wollen wir nicht hin. Wo er merkt, dass wenn man die Stunden durchlebt, die guten und auch die bösen, dass man die durchleben muss bis an den Punkt, an dem sie aus Gott hervorkommen. Also im Durchleben der Stunden, das Durchleben der Stunden führt einen zur Begegnung mit Gott. Dann, sagt der Delp, wird das Leben frei in der Freiheit, die wir immer gesucht haben. Ja, wie ich schon am Anfang sagte, wir leben in einer Zeit, die sich wandelt, in vielfacher Hinsicht. Manches wird nicht mehr so gehen, wie wir es gekannt haben. Aber wir können das auch als eine Chance ansehen für uns, statt blind dem hinterher zu rennen, von dem wir glauben, dass wir es haben müssen, weil es uns gefällt, und das zu vermeiden, was uns auf den ersten Blick als unschön vorkommt, könnten wir die Chance nutzen, die Ereignisse unseres Lebens, unseres Alltags zu durchleben, bis an den Punkt, an dem sie aus Gott hervorkommen, um geöffnet zu werden und in dieser Offenheit und diesem Vertrauen und dieser Hingabe an den Moment zu leben, wie das ein Kind tut, mitten in seiner Abhängigkeit und Ausgeliefertheit. Wenn die Hirten das kapiert haben, dann kann ich ihre Freude verstehen.